Schweizer Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler. Grüezi miteinander. Welcome to a new episode of Views from the Sister Republic. And look what you made me do. An episode in German, right into the heart of the Taylorverse. Letzte Woche erschien das 12. Album der erfolgreichsten Musikerin aller Zeiten. Taylor Swift bricht alle Rekorde. Sie ist die erste Person, die mit Musik allein eine Milliarde US-Dollar eingenommen hat. Und das in einer Zeit, in der viele Stars beklagen, dass sich die Musik an sich nicht mehr auszahlt. Als Künstlerin hat sie mehr American Music Awards eingeheimst als alle anderen Größen, einschließlich des Kings himself, Elvis Presley. The list goes on. Man braucht kein Swiftie zu sein, um beeindruckt zu sein. Mit einem Swiftie ins Taylorverse einzutauchen, macht indessen wesentlich mehr Spaß, als nüchtern Rekorde runterzuleiern. Deswegen freue ich mich sehr, heute mit Medien- und Literaturwissenschaftler Jörn Glasenapp zu sprechen. Grüezi und willkommen, Herr Glasenapp.
Ja, willkommen. Ja, schön, danke. Ich freue mich. Toll.
Sie unterrichten an der Universität Bamberg Film, respektive kulturwissenschaftliche Seminare, haben in Ihren Büchern zu großen Filmschaffenden geschrieben, aber eben auch zu den Königen des Pops. Bald erscheint Ihr neuestes Buch zu Beyoncé und bei Reklam kann man von Ihnen 100 Seiten zu Taylor Swift lesen. Heute sind Sie in der 31. Folge von Grüezi Amerika. Wenn wir die Zahl umdrehen, 13. Lässt das Ihr Swiftie Herz höher schlagen?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Die Glückszahl von Taylor Swift. Und das passt natürlich wirklich sehr, sehr gut. Und Swifties, die jetzt zuhören, werden das natürlich schon vor Ihnen erkannt haben. Einen Wort, das ist ganz klar.
Es scheint ja alles irgendwie verwoben zu sein im Taylorverse. Die Bildsprache, die Textsprache, die Akkorde, die sich wiederholen. Ist es das, was Sie angezogen hat, als Wissenschaftler, sich mit Swift auseinanderzusetzen, dass man quasi nicht einfach nur sich mit Musik auseinandersetzt, sondern ganz viele Ebenen angesprochen werden?
Also es war so, dass ich tatsächlich den Entschluss gefasst habe, das Buch zu schreiben, einfach als Fan der Musik. Und zwar sage ich auch vielleicht ganz noch spezifizierend, eher der musikalische und weniger der textlichen Seite, was kein Spezifikum für Taylor Swift bei meiner Popmusikrezeption ist, sondern generell, ich komme erstmal wirklich vom Klangbildlichen, vom Sound, von der Melodie und so weiter. Da komme ich her. Nein, und dann habe ich den Entschluss getroffen, okay, du schreibst so ein Buch, es sollte dezidiert ein Buch werden, das nicht harte Wissenschaft und irgendwelche Fußnotenexzesse feiert, sondern es sollte ein Buch sein, das einführend ist und auch so eine Fan-Perspektive mit im Boot hält. Und da fiel mir die Reihe bei Reklam ein und diese 100-Seiten-Reihe. Und dann bin ich eingetaucht in das Taylorverse. Und dann wurde natürlich sehr schnell klar, okay, das ist erheblich mehr als die Musik. Das sind natürlich auch die Texte, das wusste ich schon vorher, die natürlich wunderbar sind. Und dann wird auch deutlich, dass dieses Taylorverse dann eben, man muss es sagen, und das, glaube ich, ist ein Spezifikum von Taylor Swift. Ich glaube, das macht auch ganz wesentlich ihren Erfolg aus. Das ist Worldbuilding, was dort wird. Von ihr selber, aber ganz wichtig auch von den Fans, die da sehr kreativ mitarbeiten. Mit anderen Worten, bei Taylor Swift bekommt man oder man lässt sich auf viel mehr ein, wenn man dort eintaucht, als wenn man zum Beispiel Billie Eilish oder Dua Lipa, die ich beide auch toll finde, wenn man sich mit denen befasst.
Dieses Worldbuilding, dieses Schaffen von ganzen Welten, von diesem Universum, inwiefern sehen wir genau das auch im neuen Album, Life of a Showgirl?
Also ich glaube, das Album selber, man kann jetzt schon richtig eintauchen, spricht dieses Weltbild, dieses Universum Taylor Swift schon sehr stark an. Wenn man zum Beispiel so einen Song nur als Beispiel Father Figure in den Fokus rückt, da haben wir natürlich gehört, dass das irgendwie George Michael sozusagen ein Song ist, der an den großen Father Figure von George Michael orientiert ist. Aber wir erkennen sehr schnell, okay, da geht es um so eine Father Figure, so einen sehr potenten, sich sehr potent gebenden Mann. Taylor schlüpft also in die Rolle dieses Mannes und aus seiner Perspektive wird ja sozusagen dieser Song erzählt. Und natürlich im Taylorverse erkennen wir sehr schnell, okay, das ist sicherlich Scott Borchetta, der gemeint ist. Also die große ehemalige Mentoren- und Vaterfigur, also der große Musikunternehmer, der Taylor Swift, das muss man sagen, entdeckt hat und ihr den ersten Plattenvertrag gegeben hat, etc., der aber dann irgendwann die Masters verkauft hat und dann zu diesem ganzen sozusagen Drama der Taylor's Versions und so weiter geführt hat und also zu einer Persona non grata von Taylor Swift und natürlich auch der Swifties wurde. Was ich sagen will ist, dieses Universum hat mehrere Bösewichte, muss man sagen. Aber ich glaube, Scott Borchetta ist wahrscheinlich nicht der Erz- und Endgegner, sondern aber so ein sehr ernstzunehmender Gegner und eben diese ehemalige Vaterfigur. Und sowas erkennen die Fans, sowas lieben sie, sowas triggert Taylor Swift auch ganz massiv, dass die Fans dort eintauchen. Sowas, das wäre jetzt ein Beispiel. Man bekommt also viel mehr als nur einen Song, der über irgendetwas handelt, sondern man bekommt ein Hinweis, eine Figur, die sozusagen im Taylorverse und in dem Universum von Taylor Swift so eine sehr wichtige Rolle spielt. Und solche Dinge passieren auf dem Album viel. Das Album, was weiß ich, wir haben ja zum ersten Mal so einen wirklichen, ich finde fast einen rüden, unangemessen rüden Diss-Track gegen Charlie XCX. Das sind natürlich so Dinge, die dann auch sofort erkannt werden von den Fans und dergleichen. Das sind so Dinge. Das ganze Album ist natürlich auch sicherlich Life of a Showgirl, das hat Taylor Swift ja auch gesagt, so ein Blick auf die Eras-Tour zurück. Und wir erkennen, glaube ich, auf diesem Album auch verschiedene Eras. Das Album ist also vergleichsweise, und das ist Konzept sicherlich, eher ein Album, das relativ heterogen operiert, also klangbildlich, kompositorisch etc. unterschiedlichstes anspricht und dann auch unterschiedlichsten Phasen und Eras sozusagen zugeordnet werden kann. Ich kann da ziemlich lange drüber reden, aber das merken Sie schon.
Was ich ja auch erstaunlich finde, Sie sind ja gleich voll eingetaucht in den Text, haben hinter das Wörtliche geschaut, den einen Bösewicht, wie Sie es genannt haben, identifiziert. Und man, wenn man mal anfängt, zu Taylor Swift zu recherchieren und Reaktionen anfängt zu sammeln zu ihren Alben, zu einzelnen Songs, merkt man, wie stark sich Fans, aber auch Kritiker investieren in dieses Taylorverse, um alles entschlüsseln zu können. Und wenn ich so ein bisschen zurückschaue auf ihr Schaffen, finde ich das schon erstaunlich, wie sie das geschafft hat, weil sie hat ja zwischen den Genres recht einfach gewechselt. Ihre Alben sind immer wieder anders. Wie hat sie das geschafft, dass sich Fans dermaßen eben ins Taylorverse einkaufen? All die auch intellektuelle Energie ein Stück weit investieren, um alles entschlüsseln, alles erkennen, die sogenannten Ostereier finden zu können, die sie immer wieder gerne legt, um Hinweise auf verschiedene Phasen ihres Lebens, auf Phasen ihres Schaffens oder ihrer Eras zu machen. Wie hat sie das geschafft, dass Fans dermaßen mitgehen?
Ja, ich glaube, also wichtig ist in diesem Zusammenhang zunächst mal, also sind die Texte, glaube ich. Also das ist die Qualität. Es wird ja häufig argumentiert, Taylor Swift ist so eine der ganz großen Lyrikerinnen des Pop-Business. Ich glaube, das wird auch mittlerweile von niemandem mehr ernsthaft angezweifelt, dass sie da, glaube ich, so in der Liga spielt, der ganz, ganz Großen, also dass Bob Dylan genannt wird und so weiter. Das passiert jetzt immer häufiger. Aber was wichtig ist, die Texte sind natürlich stark autobiografisch, geradezu tagebuchartig gestaltet, also aus der Perspektive und aus der Lebensrealität von Taylor Swift verfasst, aber sie sind offenbar so gestaltet, dass unterschiedlichste Fans resonieren mit den Texten, also mit diesen Texten umgehen können. Und wenn wir so ein bisschen die Perspektive der Cultural Studies einnehmen, die, glaube ich, da sehr, sehr richtig ist, dass die Fans mit den Texten oder mit popkulturellen Texten oder Werken generell, aber jetzt spezifisch mit den Texten von Taylor Swift, auch sehr kreativ umgehen. Also diese Texte in ihr eigenes Leben integrieren und Deutungen vornehmen und so weiter, dann scheint es Taylor Swift also meisterlich zu gelingen, auf der einen Seite hochindividuell aus ihrer Perspektive zu schreiben, aber auf eine Art und Weise, dass eben diese Resonanzangebote offenbar von ganz vielen Menschen angenommen werden können. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also es ist so, in der Kulturwissenschaft, den Cultural Studies, John Fiske wäre zu nennen, der sagt, okay, ein großer populärer Text hat so die Möglichkeit, er ist eingängig auf der einen Seite, aber gleichzeitig operiert er mit Leerstellen und Angeboten der individuellen Deutungsmöglichkeit, die eben den Fans erlauben, dort einzusteigen. Das ist ganz wichtig. Also um vielleicht hier nochmal ein kleines Adorno-Bashing vorzunehmen. Also Vorstellung des, ich sag mal, Kulturzombies, des gebrainwashten Kulturindustrie-Zombies, das ist einfach durch Taylor Swift, glaube ich, sehr widerlegt. Also ich glaube, erstmal die Texte, die wirken so, dass offenbar die Fans ganz stark eintauchen. Ich würde dann aber auch sagen, bei Taylor Swift natürlich, sie ist seit 20 Jahren im Geschäft und sie liefert seit 20 Jahren, muss man sagen, Qualität ab. Also das ist schon auch bemerkenswert. Erstmal, was für eine Staying Power sie hat. Und da würde ich immer sagen, okay, sie hat diese Staying Power, weil sie Qualität abliefert und weil sie, genau wie Sie richtig sagen, auch immer ihre Handschrift Taylor Swift erkennbar hält, aber in unterschiedlichen Genres diese Handschrift sozusagen präsentieren kann und in unterschiedlichen Genres zu brillieren vermag. Denn das muss man sagen, ich glaube, da fällt mir nur noch Beyoncé ein, die Ähnliches kann, nämlich Beyoncé zu bleiben, aber Genrewechsel vorzunehmen. Und Taylor Swift tut das. Das ist riskant im Geschäft, aber beide können das. Und Taylor Swift kann es eben auch.
Was mich auch erstaunt, heute hat ja Social Media eine unglaubliche Wichtigkeit zur Vermarktung von allem, aber eben auch von Musik. Und Taylor Swift war zu Beginn ihrer Karriere durchaus aktiv auf Social Media, aber mittlerweile eigentlich hat sie sich da zurückgezogen. Sie hat auch im Podcast ihres Verlobten New Heights gesagt, dass sie einfach die Bilder liefert, von denen sie weiß, die Fans mögen sie, aber den Rest hält sie da raus. Wie schafft sie es trotzdem, dass ihre Fans das Gefühl haben, sie sei bei ihnen, weil dieses Gefühl scheint doch sehr stark zu sein bei ihren Fans.
Also das ist sicherlich erstmal zu letzterem gesagt, Taylor Swift ist ganz klar eine Künstlerin, die über so einen Nähe-Modus operiert. Ganz anders als, also man kann sagen, Taylor Swift ist eine von uns. Und bei Beyoncé zum Beispiel würde man eher sagen, das ist eine über uns. Also wir sind fasziniert von Beyoncé, die in gewisser Weise alles, was sie tut, besser kann als wir und überhaupt nicht diese Nähe sozusagen zu ihrer Star-Persona zählt. Und bei Taylor Swift ist das anders. Ich glaube, Social Media war ein wichtiger Faktor bei Taylor Swift, um diese Nähe zu generieren, neben den Texten natürlich, aber das wissen wir, als Taylor Swift 2006 anfing, zum Star zu werden. Sie hat sich sehr, sehr Mühe gegeben über Social Media zum damaligen Zeitpunkt schon und wohlgemerkt im Country-Bereich, wo das natürlich überhaupt nicht üblich war, dass man da mit dem Fan so intensiv in den Austausch ging. Das hat sie sehr gepflegt. Mittlerweile ist es so, dass Taylor Swift das natürlich nicht mehr in dem Stil nötig hat. Es war wichtig, glaube ich, in den letzten Jahren. Die Eras Tour war in gewisser Weise der Ort, an dem oder wo Taylor Swift mit den Fans kommunizierte. Die Eras Tour war eigentlich, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Mutterschiff ihrer medialen Vermarktung. Denn es ist klar, sie spielt vor 70.000 Leuten mit 70.000 Handys und das ist natürlich dann in kürzester Zeit milliardenweit sozusagen kommuniziert, was immer auf der Bühne passiert. Jetzt bei diesem Album, das ist jetzt so ein Album, das jetzt erschienen ist nach der Eras Tour, so natürlich. Es wundert mich sogar, dass Taylor Swift jetzt doch einige Medienauftritte hatte, Interviews und so weiter in vielen Talkshows, in sicheren Konstellationen, muss man sagen. Erstmal natürlich Podcast von ihrem Verlobten. Das ist natürlich ein total kontrolliertes Umfeld, aber jetzt auch die Talkshow-Hosts, bei denen sie angetreten ist, die schätzen sie sehr, da war auch klar, das würde sozusagen problemlos werden. Was aber schon insofern überraschend ist, insofern, als Taylor Swift zuvor ja gar keine Interviews mehr gegeben hat oder fast gar keine mehr, weil sie, so war meine Überlegung, die Eras-Tour hatte und natürlich das sozusagen als ihr Medium war. Es ist so, ne, man sprach von ihr ja fast so Post-Media-Celebrity, so hat man sie genannt, weil man sagte, okay, die braucht die Medien, die klassischen Medien überhaupt nicht mehr. Es ist interessant, dass sie jetzt ohne Eras-Tour jetzt doch in die Interview, sage ich mal, in die Talkshows geht. Ob sie es nötig hätte, weiß ich nicht. Wie das mit der Nähe-Kommunikation jetzt weitergeht, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, ob das Taylor Swift immer noch so gelingen wird. Es vielleicht auch jetzt, ist sie mittlerweile bald 36, jetzt ist sie vielleicht dann auch, und das Alter thematisiert auch durchaus, wird auch thematisiert auf dem Album, möglicherweise ist es nicht mehr ganz so leicht, ich sag mal, die junge Generation über Social Media anzusprechen. Aber das wird sich erweisen in der Zukunft.
Es ist auch sehr schwierig, die Eras-Tour zu toppen. Also sie war ja ständig auf Achse, hat diese 3-Stunden-Show gewuppt, nach der die Fans, sie beschreiben das auch sehr schön in ihrem Buch, manchmal an Amnesie litten, weil sie von so vielen Eindrücken erschlagen waren. Und sie hat im Podcast mit ihrem Verlobten auch gesagt, das wollte ich auch so. Ich wollte, dass ihr Dinge seht, Eindrücke sammelt, Referenzen erkennt und danach einfach völlig in einer Art Schockzustand, vielleicht einem freudigen Schock, herauswankt. Und das zu toppen, das scheint mir schier unmöglich.
Ja, ich glaube auch, diese Eras-Tour war wirklich bemerkenswert. Ich habe ja 5 Konzerte gesehen auf der Tour die waren in jeder Hinsicht sehr, sehr interessant, gerade was die auch Kommunikation, Taylor Swift und die Fans untereinander. Das ist schon sehr bemerkenswert, sicherlich auch so ein Spezifikum, dass die Fan-Community von Taylor Swift eigentlich die einzige Fan-Community ist, die selber für Schlagzeilen sorgt. Also bei BTS war das so, bei dieser koreanischen Band. Natürlich den Beatles-Fans der Beatlemania, vielleicht hier und da auch die Fans der ABBA-Mania, aber viel mehr fällt einem da schon nicht ein. Und die Swifties sind wahrscheinlich eine Community, die wirklich schlagzeilenfähig ist durch diverse Dinge, Erdbeben auslösen und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Aber ich glaube, zu toppen wird das wirklich nicht mehr sein, denn die Eras-Tour hatte natürlich auch so einen resümierenden Charakter. Mhm. Taylor Swift war jahrelang nicht auf Tour aufgrund der Pandemie, aber sie hat unermüdlich Alben produziert und die Fans waren dadurch natürlich heiß auf die Tour. Und es war so, dass diese Tour natürlich auch so wie so ein weibliches Coming of Age angelegt war, auch wenn es jetzt nicht chronologisch ablief, vom ältesten Album hin zum jüngsten, das war nicht der Fall, aber natürlich, die Eras wurden sozusagen am Stück jeweils präsentiert und man sah da schon ganz klar, dass da so ein Entwicklungsgang vom, ich sag mal, Country Girl hin zum Popstar Mastermind, sozusagen souveränen Popstar Mastermind, Negastar Mastermind, dass das so nachvollziehbar war auf der Tour. Und sowas wird es, glaube ich, auch von der Anlage erstmal nicht geben. Sprechen wir es aus. Solche Tourneen geben eigentlich KünstlerInnen, die am Ende ihrer Karriere sind. Also, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt noch mal so was mit 65 oder so, gehe ich auf Tour und stelle so meinen ganzen Katalog vor. Und Taylor Swift hat das mit, ja, wann ging's los, weiß ich jetzt nicht, mit 33, 34 getan. Und ich glaube, sowas wird von ihr erstmal ganz lange Zeit nicht mehr kommen. Und zu toppen wird es wahrscheinlich schwerlich sein. Denn ich glaube, auch das wird sie nicht mehr sagen. Sie sagten 3 Stunden, nein, es waren knapp 3,5 Stunden. 3,5
noch mehr
Stunden.
In Stilettos.
Genau, ja. Also mit anderen Worten, nein, das wird sie nicht wieder machen. Davon gehe ich aus.
Sie haben ja gesagt, Sie hätten sich gewundert, dass sie so viele Medientermine macht. Das sind ja sehr viele gut gelaunte Interviews jetzt auch zu hören, wo sie auch immer wieder sagt, wie stolz sie sei auf das Album, dass das Album vor allem auch besonders sei, Life of a Showgirl, weil sie das produziert hätte zu einem Zeitpunkt, wo sie sehr glücklich gewesen sei und sie sei immer noch im gleichen Zustand. Und das sei für sie doch besonders, dass es nicht das Sprechen übers Album sowas Rückschauendes hat. Und gleichzeitig hat sie aber auch ausgedrückt, und diese Kritik hat man ja jetzt oft gehört, sie hätte am Anfang Angst gehabt, glücklich zu sein, würde ihre Schaffenskraft mindern und die Qualität ihrer Texte verschlechtern. Das ist eigentlich ein sehr sexistischer Diskurs, ein Stück weit. Die glückliche Frau kann keine kreative Frau mehr sein. Und doch hört man das jetzt auch teilweise in der Kritik. Wie viel Sexismus steckt denn allgemein in der Taylor Swift-Kritik?
Also ich glaube, der Sexismus in der Taylor Swift-Kritik, darüber habe ich schon viel gesprochen, auch geschrieben, ist so groß, dass es wirklich wehtut. Es ist unerträglich eigentlich. Und das merkt man wirklich von Anfang an ihrer Karriere. Also dass zum Beispiel natürlich behauptet wird, bis in die 2020er Jahre hinein, diese Frau, diese normschöne junge Frau schreibt natürlich ihre Songs nicht selber. Natürlich ist die eine Marionette der Musikindustrie. Etwas, was Bruce Springsteen oder Bob Dylan nicht ein einziges Mal in ihrem Leben wahrscheinlich sozusagen unterstellt wurde. Das sind zum Beispiel so Dinge. Es sind Dinge, die natürlich ganz stark darauf abzielen, ihr, von ihr ja auch thematisiert, im Blank Space zum Beispiel, ja, sie ist ein Serial Dater, die irgendwie Männerverschleiß hat, der irgendwie völlig exorbitant sei und dergleichen, etwas, was ein, was weiß ich, Ed Sheeran wahrscheinlich nie gehört hat, so etwas. Ne? Also darüber hat Taylor Swift natürlich auch gesprochen oder auch natürlich den, wie ich finde, sehr schönen, plakativen, aber sehr schönen feministischen Song The Man gemacht. Sie hat natürlich in so Songs wie Mad Woman, beklagt sie sich darüber, dass der Frau ja die Emotionen Wut überhaupt nicht zugestanden wird, was ja auch ganz üblich ist. Frauen sollen nicht wütend sein. Es kommt dazu, dass Leute wie der ehemalige Sänger Jochen Distelmeier in Interviews sowohl Beyoncé als auch Taylor Swift einen, ich zitiere, unschönen Ehrgeiz, Zitat Ende, unterstellt. Was natürlich auch so etwas ist, was man Hillary Clinton und Madonna unterstellt hat. Ehrgeizige Frauen, gar nicht gut, damit gewinnt man keine Wahlen gegen Donald Trump und so weiter. Ich glaube, bei Taylor Swift ist das wirklich massiv. Es kommt hinzu bei Taylor Swift noch, dass sie gerade in Zeiten dieser schrecklichen Remaskulinisierung der Politik, Putin, Xi, Trump etc., dass sie natürlich für ein wirklich sehr, ich sag mal, liberales, buntes, diverses, pinkes Universum steht, sehr weibliches Universum steht, dass sie so unglaublich erfolgreich ist, und durch sie werden wirklich Männer getriggert, regelrecht. Also so richtig so, das darf nicht sein, dass diese Frau, die dann auch für eine Welt steht, und ich sag's gleich, gar nicht so massiv eintritt, sondern die Fans haben dieses Taylorverse auch zu dem gemacht, was es ist, nämlich divers, inklusiv etc. Das ist nicht nur Taylor Swift, deren Feminismus eher, ich würde sagen, völlig okay, aber eher altbacken ist und so weiter. Ich will nur sagen, Taylor Swift triggert die Männer regelrecht. Und das jetzt, was sie zu dem neuen Album sagen, geh ich mit. Das geht da munter weiter, und das wird so schnell, glaube ich, kein Ende nehmen, solange sie so erfolgreich ist.
Aber eben, sie geht auch sehr ironisch damit um, respektive wird auch angespornt zu wahnsinnig guten Texten. Sie haben The Man zitiert. Ich mag das Lied sehr, weil sie ausspricht, was viele Frauen denken. 'Cause if I was the man, I'd be the man.
Ja.
Ich fand auch im neuen Album interessant, wie sie auch über ihren wirtschaftlichen Triumph ein Stück weit spricht. This empire belongs to me, wo sie auch darauf anspielt, man nimmt es zumindest an, dass sie sich eben, sie haben es auch erwähnt, ihre Masters zurückkaufen konnte. Also sie ist eine unglaublich kluge, gewiefte Geschäftsfrau. Ich fand die Geschichte ihrer Masteraufnahmen, die sie ja immer zurückhaben wollte, der ersten 6 Alben, wirklich eindrücklich, wie als diese unter ihrer Nase weitergegeben wurde, sie kurzerhand Taylors Versions aufgenommen hat von 4 der Alben, und dass ein großer wirtschaftlicher Erfolg gewesen ist. Also wie schafft man einen solchen Clou? Wie trickst man die heutige Musikindustrie aus?
Ja, das ist schon bemerkenswert, was ihr da gelungen ist. Also da muss man wieder sagen, Taylor Swift ist natürlich die, ich würde sagen, bei weitem die kompetenteste Unternehmerin unter den Popstars im Musikbusiness. Und ich würde sagen, man kann sie wirklich mit, ja, Josef Schumpeter, dem Ökonomen, eigentlich könnte man sie fast so als kreative Zerstörerin bezeichnen. Eine, die in gewisser Weise wie sozusagen dieser schumpetersche ökonomische oder Unternehmensheros, dass sie in einem System operiert und die Gesetze dieses und die Traditionen, die Konventionen dieses Systems einfach nicht akzeptiert, sondern sie readjustiert, sie überschreitet Grenzen, sie macht es anders. Und das kann man in vielerlei Hinsicht benennen, wie sie das anders macht, als sozusagen es vorher gemacht wurde. Sie hält sich daran nicht. Und bei den Taylor's Versions war das natürlich ganz faszinierend, dass zum Beispiel Prince noch Ende der 1990er Jahre, ja, wir erinnern uns, auch die Masters nicht hatte, seine Alben, sich Slave auf die Wange geschrieben hat, Slave des Labels, damals glaube ich Warner Brothers und so weiter. Und Taylor Swift gelingt etwas dadurch, dass sie etwas getan hat, was Prince nur angedroht hat. Nämlich, sie nimmt die Alben noch einmal auf, die sozusagen deren Masters sie nicht bekommen hat, sie nimmt sie nochmal auf. Es gab im Musikbusiness, glaube ich, nicht eine einzige Person, die nicht gesagt hat, das ist Schwachsinn, die droht nur und das ist ja Quatsch, Schnapsidee etc. Und es wurde sehr schnell deutlich, nein, 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 das ist keine Schnapsidee. Die Taylor's Versions laufen, was den Erfolg anbelangt, den alten Aufnahmen, aber sowas von den Rang ab, funktioniert sehr, sehr gut. Und Taylor Swift hat sich da wieder einmal als, so könnte man sagen, mit diesem Begriff, ich glaube von Taleb hat das beschrieben, der Antifragilität. Sozusagen antifragil ist sie insofern, als sie, wie antifragile Systeme es auch können, mit Volatilität, mit irgendwie Krisen, mit Schwierigkeiten nicht nur gut umgehen können, also wie so ein robustes System, sondern die sogar diese Schwierigkeiten, Krisen und Herausforderungen nutzen, um noch besser zu werden und daraus in diesem Fall auch wirklich Kapital zu schlagen, sowohl künstlerisches als auch ökonomisches Kapital zu schlagen. Und es gibt mittlerweile tatsächlich Studien, natürlich, die aus ökonomischer Perspektive Taylor Swift in den Fokus rücken. Und die kommen immer wieder darauf zu sprechen, okay, die ist derart antifragil, weil sie halt in der Lage dazu ist, Dinge, die sozusagen erstmal sehr negativ auf sie wirken müssten, zu ihrem Vorteil zu nutzen. Und Taylor's Versions dieses und der Rückkauf jetzt dieser alten Masters, das ist eigentlich so die triumphale Geschichte diesbezüglich, die das unterstreicht.
Aber kann sie auch quasi systemverändernd wirken? Also ich meine, ja, sie hat das wunderbar gespielt für sich, aber verändert sie auch Dinge für andere Musiker, die jetzt weniger ökonomische und Fanschlagkraft haben als sie?
Also ja, ich würde sagen, natürlich, ohne jetzt zu sagen, sie denkt nur wie Robin Hood an diese
Leute. Das unterstellen wir nicht, nein.
Ja, genau, das unterstellen wir nicht. Aber es ist schon ganz klar, das wird klassisch zum Beispiel auch wieder so eine Sache, als Apple Music Probeabos, sozusagen dreimonatige Probeabos an Kundinnen sozusagen verteilte, ne, das ist ja klar, man konnte sich anmelden und dann 3 Monate probemäßig Apple Music testen und dann hat Apple Music doch allen Ernstes gedacht, okay, für diese ersten 3 Monate zahlen wir die KünstlerInnen, die MusikerInnen nicht aus, denn das ist ja nur ein Probeabo. Ist eine Unverschämtheit, weil das natürlich Kundenbindung wird für lau in gewisser Weise von Apple Music betrieben, indem man nämlich Probeabos, aber keine Tantiemen ausgibt. Und da hat Taylor Swift mal einfach einen offenen Brief geschrieben, liebe Apple-Leute, wir möchten von euch keine iPhones umsonst, aber bitte zahlt uns aus, wenn ihr unsere Songs spielt oder nutzt, sozusagen. Und der Brief wurde geschrieben. Nächsten Tag später hat Apple Music gesagt, okay, ja, ja, wir machen das so, wie Taylor Swift es sagt. Und davon profitieren nun auch nicht nur Taylor Swift, sondern davon profitiert dann natürlich auch die kleine Independent Band, die jetzt in der Probe-Abo-Zeit dann ausgezahlt wird. Ich wollte nur als Beispiel nennen, davon profitieren auch andere. Und man kann sich vorstellen, dass so leichtfertig der Usus, sage ich mal, dass die Masteraufnahmen immer dem Label gehören. Ich glaube, nach Taylors Versions wird das nicht mehr so leicht unterschrieben werden. Da werden sich mehrere sozusagen jetzt daran erinnern, da war doch was mit Taylor Swift. Und auch kleinere Bands werden das wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Aber gut, das muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube schon, es profitieren bei den Aktionen, zumindest bei einigen auch, die, sage ich mal, nicht Taylor Swifts und nicht Beyoncés und Dua Lipas, sondern auch kleinere Bands.
Zur Systemveränderung. Taylor Swift ist in einem Land, das sich im Umbruch befindet, das in Aufruhr ist, in Daueraufruhr. Life of a Showgirl ist aber, hört sich recht unpolitisch an. Und das, ob schon Taylor Swift sich ja durchaus auch politisch geäußert hat, gerade im letzten Wahlkampf gab es ja einen Artikel nach dem anderen, ob der Taylor-Effekt Kamala Harris zur Wahl verhelfen wird, da Taylor sie unterstützt hat. Sie hat auch dieses wunderbar ironische Bild mit einer ihrer Katzen gepostet, als J.D. Vance sich über kinderlose Katzenfrauen, childless cat women, lustig gemacht hat. Aber Life of a Showgirl, da bekommt man zumindest für meine nicht eingeweihten Ohren, bekomme ich sehr wenig mit von einer Taylor Swift, die sich politisch irgendwo engagieren würde. Ganz anders als beispielsweise, was ich einen ihrer politischsten Songs finde, dieses You Need to Calm Down, als sie die Konservativen ermahnte, Shade never made anyone less gay. So etwas findet sich auf Life of a Showgirl nicht. Oder haben Sie irgendetwas gefunden, das sich dem Nicht-Swifty entzogen hat?
Ich würde sagen, Sie haben vollkommen recht. Das findet sich nicht. Und ich spitze es jetzt mal zu. Ein rüder Diss-Track, übers Ziel hinausschießender, auch so unangenehm Bitch-Fight-mäßiger sozusagen Diss-Track gegen Charlie XCX, eine Künstlerin, die ich übrigens auch grandios finde, die fabelhaft ist, und mit Actually Romantic. Dieser Song ist, glaube ich, unverkennbar gegen Charlie XCX gerichtet. Und nochmal unangemessen scharf, aber sehr viel angemessener wäre es doch gewesen, einen Diss-Track vielleicht gegen Donald Trump auf dem Album zu platzieren. Also mit anderen Worten, ich hätte mir sehr gewünscht, dass Actually Romantic nicht Charlie XCX in den Fokus rückt, sondern Donald Trump. Und ich komme jetzt weiter. Es ist schon sehr irritierend. Taylor Swift seit 2018 ja hat sie sich als pro-demokratisch und damit anti-Trump geoutet. Sie hat in der Tat ein Endorsement von Kamala Harris. Sie hat mitunter auch am Ende der ersten ersten Wahlperiode, also seiner Amtszeit, seiner ersten Amtszeit, dann durchaus scharfe Posts gegen Trump losgelassen, etc. Sie hat in der Miss Americana-Doku ganz klar gesagt, ich möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und deswegen äußere ich mich gegen Trump. Also was kommt? Man fragt sich doch jetzt sehr. Und dieses Schweigen von Taylor Swift und auch sehr, sehr vielen anderen großen Künstlerinnen, aber das Schweigen der politischen Taylor Swift zu diesem Zeitpunkt irritiert mich schon sehr. Und ich sage es gleich, irritiert nicht nur mich sehr. Viele Swifties sind irritiert davon, dass Taylor Swift sich überhaupt nicht äußert. Man muss ja nicht unbedingt wie Bruce Springsteen das macht. Der ist wirklich sehr robust und wunderbar, wie er gegen Trump schießt. Aber auch das wäre sehr, sehr gut eigentlich. Taylor Swift, also die politische Taylor Swift, ist eigentlich völlig untergetaucht. Und das ist irritierend. Und auch auf dem neuen Album, wie gesagt, so ein Bitchfight, Entschuldigung, das Wort, in Anführungsstrichen bitte schön gesetzt von meiner Seite aus, aber nichts gegen Donald Trump, das finde ich enttäuschend, sage ich ganz ehrlich. Das hat mich auch die ganze Zeit schon gestört eigentlich, dass dieses, auch das Rollout des Albums, also derartig durchkommerzialisiert. Dann, ich will jetzt nichts gegen die Verlobungsfotos sagen, sage aber trotzdem was. meine Güte, diese Bilder könnten wirklich jeder Tradwife bestens zu Gesicht stehen. Und sie wurden dann natürlich auch unter anderem von Charlie Kirk sofort genutzt, von der politischen Rechten und dergleichen, dass Taylor Swift jetzt hoffentlich an der Seite ihres Mannes von dem Woken-Wahnsinn befreit werden würde, dass sie jetzt viele Kinder bekommen wird und so weiter. Und Taylor Swift hat sich diesbezüglich gar nicht geäußert, muss sie vielleicht auch nicht, vielleicht tut sie das auch nicht, weil sie dadurch diese Argumentation hochjessen würde. Mhm. Ich weiß nicht, ich vermisse schon ein bisschen, wie soll ich sagen, Standing jetzt gegenüber dem, was in den USA passiert. Also das, und nicht nur von Taylor Swifts Seite.
Es hat ja eine Zeile in einem der Lieder, ich weiß nicht mehr in welchem, von wegen, when I said I don't believe in marriage, that was a lie. Haben Sie eine Erklärung für dieses politische Schweigen? Ist das vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, aus Frustration? Sie hat ja auch schon mal gesungen von wegen, you're not my homeland anymore, so what am I defending now? Ist das vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, Resignation?
Ich glaube eigentlich, also Resignation ist ein Gefühl, das, glaube ich, Taylor Swift eigentlich nicht kennt. Mhm. Die resigniert nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Merkmal und eine Qualität ihres Erfolges. Resignation, nein, das geht es nicht. Die beißt sich durch. Die Workaholic, die arbeitet und wenn sie angeschossen wird, dann schlägt die zurück. Also das hat sie wirklich seit Beginn ihrer Karriere gezeigt. Mit anderen Worten, Resignation würde ich nicht sagen. Ich bin irritiert tatsächlich und nicht nur, das ist natürlich der größere Rahmen von der ganzen Medienlandschaft in den USA, man hat, glaube ich, Angst. Und Taylor Swift gehört da wahrscheinlich schon dazu, dass sie denkt, okay, ich melde mich nicht zu Wort. Man muss natürlich sagen, Taylor Swift ist sicherlich anders als andere Popstars oder in den USA. Das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen. Also ich sprach davon, Taylor Swift triggert regelrecht die Wut. Und triggert und triggerte die Wut der Mager-Republikaner und Anhängerinnen und so weiter. Und ich will es nicht zu sehr dramatisieren und auch wirklich nicht Taylor Swift da zu sehr in Schutz nehmen. Ich glaube, die Vorstellung, dass Taylor Swift nach dem Endorsement von Kamala Harris, dass sie sofort meinte, ich muss meine Security verdoppeln, ist überhaupt nicht abstrus. Denn wenn ich ein durchgeknallter Mager-Republikaner bin, dann ist Taylor Swift sicherlich ein sozusagen naheliegenderes Ziel, das mehr Aufmerksamkeit generiert, als wenn ich mich von mir aus, also anderen Stars widme, die einfach diese Symbolfigur nicht sind. Also die Symbolfigur dieses woken Wahnsinns. Und das muss man sagen, Taylor Swift ist zu dieser Figur durch die Eras-Tour und alles, was dazugehörte, geworden. Und das, glaube ich, ist dann schon die Sache, dass bei Taylor Swift hätte ich schon auch wahrscheinlich so ein bisschen Angst, wenn ich sage, jetzt zu scharf gegen Trump schießen würde, glaube ich. Wie gesagt, ich möchte sie nicht in Schutz nehmen. Ich hätte mir gewünscht, das eine oder andere einfach Statement, was vielleicht nicht so scharf ist wie von Bruce Springsteen. Wie gesagt, das ist Bruce Springsteen kann sich das eher leisten. Er ist sicherlich nicht so eine Hassfigur der politischen Rechten wie Taylor Swift. Aber ein bisschen wäre schon möglich gewesen. Nein, ich glaube, Angst, da gehört viel dazu. Die Leute denken, okay, ich kann richtig Probleme bekommen. Und wir haben es ja gesehen, Talkshow-Hosts, die entlassen werden und so weiter. Was passiert? Was passieren kann?
Vielleicht bekommen wir ja dann die Antwort auf ihr Schweigen, respektive ein Ausrufezeichen im nächsten Album. Sie haben in Ihrem Buch 100 Seiten Taylor Swift ja auch eine Trackliste zusammengestellt Ihrer Favoriten. Wenn Sie die jetzt ergänzen dürfen zu Life of a Showgirl, welches Lied kommt dann da drauf?
The Fate of Ophelia und Opalite. Die beiden würde ich glaube. Ja, Opalite und der, wie gesagt, die Single The Fate of Ophelia. Das sind beides, finde ich, unglaublich starke Tracks, bei denen auch die Kooperation von Taylor Swift und diesem großartigen Produzenten Max Martin mit seinem Atlatus Shellback, die funktioniert da wirklich fabelhaft. Und das sind zwei ganz tolle Tracks, glaube ich.
Und sie sind voller Ostereier.
Ja, aber das ist gilt für alles, was sie macht. Das gilt auch für den Nagellack von Taylor Swift, wie wir wissen. Auch der ist natürlich nichts anderes als ein Easter Egg bei ihr.
Wer jetzt uns zugehört hat und nicht Swiftie ist, respektive noch nicht voll ins Taylorverse eingetaucht ist, mit welchem Album sollen die Zuhörer anfangen?
Also anfangen ist schwierig, weil alle kennen wahrscheinlich 1989, obwohl die ganz Jüngeren vielleicht nicht. Ich würde sagen, 1989 ist für meine Begriffe makellos, wirklich makellos. Und das ist das Album, bei dem alles zusammenläuft auf so wunderbare Art und Weise, wie es nicht besser zusammenlaufen könnte. Ich glaube, ein Album, das immer so ein bisschen im Schatten anderer Alben steht, aber das ich unglaublich schätze auch, ist Speak Now. Das dritte Album von Taylor Swift. Das steht irgendwie so ein bisschen dazwischen, zwischen Country und Pop und so weiter. Ist aber von Taylor Swift ganz alleine geschrieben, ohne große Kooperation und so weiter. Und das zeigt sehr früh schon, was diese Frau kann. Also Speak Now wäre dann eher so der Hinweis für die Leute, die 1989 schon kennen und für die das nichts Neues ist. Speak Now.
Gibt's auch ein Album, das Ihnen nicht gefällt oder von dem Sie finden, das ist noch nicht ganz da, wo es sein sollte?
Nein, ich würde sagen, mir gefallen wirklich alle Alben sehr gut. Natürlich ist das Debüt von 2006, ich würde sagen, es ist ein total bemerkenswertes Debüt. Fantastisch. Es gilt als eines der besten Debüts, und das sagt der Rolling Stone, der amerikanische, aller Zeiten. Ja, da gehe ich mit, aber da ist sie noch nicht im Vollbesitz sozusagen ihrer Kräfte, da ist sie noch Teenagerin, aber da sind schon Songs drauf, Tim McGraw und sowas, was schon absolut fabelhaft ist. Aber am wenigsten beeindruckend, aber wie gesagt, das gilt auch für das erste Radiohead-Album. Das ist schon verdammt gut, aber noch nicht das, was die Band dann später konnte. Und das gilt für Taylor Swifts erstes Album auch. Aber ansonsten ab da, ich glaube ab Fearless, befinden wir uns auf einem fantastischen Niveau eigentlich.
Und da geht auch der Abschied vom Country los.
Ja, ich würde sagen, bei Fearless, ja, wahrscheinlich schon Pop-Country ist da schon viel dabei. Von Anfang an amalgamiert natürlich Taylor Swift sehr souverän Country und Pop. Das hat sie gelernt von Shania Twain und solchen auch großen Künstlerinnen, dass man Country und Pop schon sehr gut sehr eng führen kann. Und das macht sie schon von Anfang an eigentlich.
Wer noch weiter eintauchen möchte ins Taylorverse, der kann bei Ihnen anfangen mit den 100 Seiten bei Reklam. Gibt's sonst noch Lese-, Hör- oder Sehtipps für alle, die mehr erfahren wollen über Taylor Swift jenseits der glossy Headlines?
Also ich würde sagen, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von dem Rolling Stone-Kritiker Rob Sheffield. Heartbreak is the National Anthem, How Taylor Swift Reinvented Pop Music. Dieses Buch ist immer noch sehr aktuell, ist auch gerade ins Deutsche übersetzt worden. Das habe ich mit sehr großer Freude gelesen. Und Rob Sheffield ist einer, der, ja, ich sag mal, schreibt für den Rolling Stone, ein recht konservatives, traditionelles Musikmedium. Und der hat sich schon sehr, sehr früh als Swiftie sozusagen geoutet, als jemand, der zu Zeiten, in denen noch viel behauptet wurde, was diese Teenagerfrau, was findest du an der? Da hat er sich sehr früh schon für sie ausgesprochen und der hat ein tolles Buch geschrieben. Also, und dieses Buch Heartbreak is the National Anthem liest sich wunderbar, sehr witzig geschrieben und der Typ weiß, wovon er schreibt. Also das finde ich schon ein ausgesprochen gutes Buch.
Sehr cool. Danke vielmals für die Empfehlung und danke vielmals für Ihre Zeit und das unglaublich tiefe Wissen, das Sie mitbringen zu All Things Taylor Swift, Professor Glasenapp. All unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Interesse. Wir freuen uns auf eine nächste Episode Grüezi Amerika. Bis dahin, auf Wiederlose and the sky is opalite.
Grüezi Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler.